Sie war eine Frau des Glaubens, der Stille und der tiefen Hingabe. Die libanesische heilige Rawka, auch bekannt als Schwester Rawka. Sie gilt bis heute als eine beeindruckende Gestalt der christlichen Mystik im Nahen Osten. Geboren im Jahr 1832, entschied sie sich früh für ein Leben im Kloster, geprägt von Gebet, Leidensbereitschaft und tiefer Gottesliebe. Dompfarrer Michael Wimmer hat sich intensiv mit ihrem Leben und Wirken beschäftigt und nimmt uns nun mit auf eine spirituelle Reise zu dieser außergewöhnlichen Frau, die selbst im Schmerz nie den Glauben verlor. Mikrofon darf ich Sie, Andrea Marti, begleiten. Und so begrüße ich ganz herzlich den Dompfarrer Michael Wimmer. Und wir sind gespannt natürlich auf den Beitrag mit Ihnen, lieber Dompfarrer Michael Wimmer. Guten Tag, lieber Dompfarrer Michael Wimmer.
Grüß Gott und einen herzlichen Gruß an alle Zuhörer.
Lieber Dompfarrer Michael Wimmer, wie sind Sie persönlich auf die heilige Rawka aufmerksam geworden?
Ja, ich kenne die heilige Rawka aus meiner Studienzeit im Libanon. Ich habe von 2004 bis 2007 im Land gelebt. Ich habe studiert, also Theologie studiert, an der Universität vom Heiligen Geist in Kaslik in Juni. Und damals natürlich habe ich geschaut, dass ich die Kirche auch des Landes kennenlerne. Ich war sehr fasziniert von der orientalischen Kirche, ganz besonders von der maronitischen Tradition beziehungsweise allgemein den syrischen Traditionen, die dort natürlich noch sehr lebendig sind. Die maronitische Kirche in Klammer, die ja die Hauptkirche im Libanon ist, ist eine katholische Ostkirche. Die einzige katholische Ostkirche, kann man noch dazu sagen, die immer katholisch war und nicht einen orthodoxen Gegenpart hat. Aber das ist wieder vielleicht eine längere Geschichte. Jedenfalls, die heilige Rawka ist ja eine der großen maronitischen Heiligen und war damals auch eine noch der neuen Heiligen, kann man auch sagen, die gerade erst heilig gesprochen wurde und damit berühmt geworden ist. Ich habe natürlich auch das Kloster besucht, den Jrabta, wo sie am Ende gelebt hat. Und eigentlich wirklich bewusst mehr noch als, sage ich mal, der Hauptheilige, der heilige Scharbel, wirklich bewusst ist sie mir dann geworden, als ich eine Mitschrift einer Vorlesung angefertigt habe auf dem Computer und die damals dem etwas älteren Professor gegeben habe, damit er ein Manuskript hat, eigentlich von seiner eigenen Vorlesung. Und der hat ihm so gefallen, dass er sehr dankbar war und mir eine kleine Reliquie der heiligen Rawka geschenkt hat. Und die habe ich immer natürlich bei mir behalten. Das war eine Gnade, kann man sagen. Ich habe auch in der Nähe damals gelebt von Mahat. Das ist die Ortschaft, wo die heilige Rawka kurzzeitig stationiert war als Lehrerin. Da kommen wir gleich noch dazu. Und wo sie in einer Kapelle gebetet hat und dort die Berufung bekommen hat, in einer Vision auch, die Berufung in den libanesischen Maronitenorden einzutreten, wo sie ja dann letztendlich diesen Namen angenommen hat, der für sie bekannt ist, nämlich Rawka, und wo sie sozusagen ihre letzte große Berufung bekommen hat. Und so war sie mir immer irgendwie verbunden. Im Laufe dieser Zeit damals habe ich mir auch viel die Frage gestellt, was soll ich eigentlich machen aus meinem Leben? Ich war schon Theologiestudent, aber kein Priesterseminarist, wollte ins Kloster gehen, bin dann auch im Kloster gewesen kurze Zeit. Aber ich habe ihr damals gesagt, wenn sie mir hilft, das zu machen, was Gott will von mir, und ich glaube, dass er will, dass ich ein Priester werde am Ende, wenn sie mir da hilft, dann werde ich sie immer verehren und ihre Verehrung auch bewerben überall. Sie hat mir mein Leben lang immer geholfen zum Priestertum und als Priester auch noch weiterhin durch alles hindurch.
Danke vielmals für diese einführenden, stärkenden, hoffnungsvollen Gedanken. Und wir freuen uns nun auf die Vita der heiligen Rawka.
Ja, das Leben dieser großen Heiligen ist ein langes und bewegtes Leben gewesen. Sie wurde, wie schon gesagt, am 29. Juni 1832 im Dorf Himlaya im Libanongebirge als einziges Kind ihres Vaters Sabere Shubok Arrayes und ihrer Mutter Rawka Jemail geboren. Sie wurde getauft ursprünglich auf den Namen Butrosia, das wäre auf Deutsch Petra. Und im Alter von 7 Jahren ist ihre Mutter gestorben. Sie war dann also Halbwaisin. Ihr Vater hat versucht, den Haushalt alleine zu führen, ist allerdings 1843, da war die kleine Heilige 11 Jahre alt, in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hat sie als Hausangestellte nach Damaskus geschickt. Damaskus, heute die Hauptstadt von Syrien, war damals eine Kreisstadt, kann man sagen, oder eine Provinzhauptstadt in dieser großen Provinz Syrien, zu der auch der Libanon, der heutige Libanon gehört hat, innerhalb des Osmanischen Reiches. Mit 11 Jahren als Hausangestellte in die große Stadt zu gehen für das kleine Landkind, war sicher eine Herausforderung. Und dort ist sie dann auch 4 Jahre geblieben, prägende Jahre ihres Lebens. Mit 15 ist sie nach Hause zurückgekommen, 1847, und ihr Vater hatte zwischenzeitlich wieder geheiratet. Und die kleine Rafka, die schon damals sich mit der Überlegung getragen hat, ins Kloster zu gehen, die sollte jetzt verheiratet werden. Und zwar gab es da schon einen Streit in der Familie, dass nämlich die neue Frau ihres Vaters sie verkuppeln wollte sozusagen mit ihrem Bruder. Und zugleich hat die Tante der Heiligen versucht, eine Ehe mit ihrem Sohn zu arrangieren. Sie hat sich aber entschieden, Nonne zu werden, gegen den Willen ihres Vaters, was sicherlich auch gerade in der damaligen Gesellschaft sehr, sehr schwierig war. Im Alter von 21 Jahren ist sie dann in das Kloster der sogenannten Mariametten eingetreten, in Bigfire, einer Ortschaft eben auch im Berg Libanon. Und dort hat sie den Ordensnamen Anissa angenommen, also Agnes. Wie gesagt, getauft Butrosia, jetzt heißt sie Anissa und hat 1862 die ewigen Gelübde abgelegt. Es war ein aktiver Orden, das heißt, sie wurde zuerst ins Priesterseminar in Rasir geschickt, das gibt's heute noch. Dort hat sie gekocht, Arabisch gelernt, Kalligraphie und Rechnen und die Aspirantinnen auf das Klosterleben vorbereitet. Sie hat Arabisch gelernt, ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Libanon ist ein arabischsprachiges Land, müsste man sagen. Aber die Christen in der damaligen Zeit haben auch im Libanon, wo das heute sehr selten geworden oder eigentlich ausgestorben ist praktisch, aber damals haben sie noch alle aramäisch geredet oder Neuwestsyrisch, wie man dann sprachlich dazu sagt. Das ist ein anderer Dialekt, aber im Wesentlichen die Sprache Jesu Christi, die heute noch in manchen Dörfern in Syrien gesprochen wird, aber am Verschwinden ist. Damals war das die normale Sprache der Christen, die Sprache, die sich gehalten hatte über viele Jahrhunderte, trotz der arabischen Eroberung. Und so war Arabisch für die Christen immer noch ein bisschen eine Herausforderung. Der heilige Rafka hat diese Sprache gelernt. Und 1860 wurde sie nach Deir al-Amr verlegt, um Katechese zu unterrichten. Das war ein Schicksalsjahr für den Libanon. Denn in diesem Jahre 1860 ist nach allen möglichen Grund- und Bodenstreitereien, die durchaus von der osmanischen Regierung angefeuert wurden, um die einzelnen Volksgruppen gegeneinander aufzubringen, damit ja niemand den Sultan in Konstantinopel oder Istanbul in Frage stellen könnte oder angreifen könnte, damit die Leute untereinander beschäftigt sind. Leider eine häufige Theorie, häufige Methode in Tyranneien, die angewendet wird. Damals wurden jedenfalls nach diesen Bodenstreitigkeiten, die eskaliert sind, von Seiten besonders der drusischen Minderheit, die im Libanon und im Schufgebirge vor allem sehr stark vertreten ist, eine Verfolgung der Christen begonnen. Das Ganze ist eskaliert, besonders im Libanongebirge, auch in Damaskus. In dieser Zeit sind, man weiß es nicht genau, aber mindestens 10.000 bis 20.000 Christen innerhalb dieses Jahres blutig massakriert worden. Und gerade dort, wo die heilige Rafka damals war, war eines der Zentren dieser blutigen Ausschreitungen. Sie selber hat es überlebt. Sie konnte auch ein Kind, das sie unter ihrem Gewand versteckte, retten und in Sicherheit bringen und musste natürlich Deir al-Amr verlassen. Sie kehrte dann nach Rasir zurück in das Priesterseminar und wurde 1863 in eine Schule geschickt, in das Dorf Ma'at. Das habe ich vorher schon erwähnt. Da durfte ich in der Nähe leben. Die Kapelle habe ich öfters besucht. Jedenfalls ein kleines Bergdorf im Libanon. Dort baute sie 7 Jahre lang eine neue Schule für Mädchen auf, mit einer anderen Mitschwester zusammen. Und dann wurde 1871 der Orden aufgelöst bzw. mit einem anderen Orden fusioniert und die Schwestern wurden vor die Wahl gestellt, den neuen Orden beizutreten, einem anderen Orden beizutreten oder wieder in die Welt zurückzukehren, das Kloster zu verlassen. Der heilige Rafka hieß immer noch nicht Rafka zu diesem Zeitpunkt übrigens. Sie hat gebetet, wie das, glaube ich, für eine Ordensschwester die richtige Reaktion ist. Nicht das zu tun, was man jetzt selber gerne möchte, sondern das, was Gott von ihr will. Und nach diesem Gebet hat sie in einer Vision den heiligen Antonius den Großen, den Mönchsvater, gesehen, der sagte, sie solle sich dem libanesischen Maronitenorden anschließen. Und dort hat sie dann 1872 die ewigen Gelübde abgelegt und den Namen ihrer verstorbenen Mutter angenommen, Rafka. Das ist die arabische Form des Namens Rebekka, den wir kennen. Auf Arabisch wird das Ka nicht ausgesprochen normalerweise, deswegen, wenn Sie mit Libanesen reden würden, würden die Rafa sagen. Das ist ein stilles Ka, aber das nur in Klammer. Und dann hat sie 26 Jahre im Kloster St. Simon el Qarn in Aito verbracht und aus dieser Zeit wissen wir, dass sie eine vorbildliche Klosterschwester war. Sie hat ein Leben voll Opfer und Strenge geführt, so wird berichtet. Und dort hat sie auch ihre eigentliche große Berufung gefunden. Am ersten Sonntag im Oktober am Rosenkranzfest im Jahr 1885 hat sie die Klosterkirche betreten dort mit einem ganz besonderen Anliegen. Sie hat Christus gebeten, ihr zu erlauben, einige der Leiden zu ertragen, die er während seiner Passion erduldete. Auf den ersten Blick eine sehr seltsame Bitte, denn normalerweise, wenn wir Gott um etwas bitten, dann bitten wir darum, dass er uns das Leben leichter macht, nicht schwerer. Aber genau das wollte sie. Sie wollte das Kreuz mit Christus tragen, wie der heilige Matthäus im 10. Kapitel des Evangeliums Christus zitiert, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Und das wollte sie, das Kreuz tragen mit Christus. Sofort wurde ihr Gebet erhört. Sie bekam unerträgliche Kopfschmerzen und Augenschmerzen, die auch nicht mehr weggingen. Ihre Oberin hat ihr dann im Gehorsam aufgetragen, dass sie sich einer medizinischen Behandlung unterzieht. Das wollte sie ja nicht. Sie wollte ja eigentlich das Kreuz tragen, komme was wolle. Und sie hat sich behandeln lassen, aber erfolglos. Schließlich wurde sie nach Beirut geschickt, wo ein amerikanischer Arzt sie operieren sollte, hat sie am rechten Auge operiert. Eine schlechte Operation, wahrscheinlich war der Arzt auch nicht der größte Profi, den man finden konnte, aber damals war im Libanon auch die Medizin jetzt nicht so gut ausgestattet, sagen wir mal so. Sie hätte eine Anästhesie haben können, hat das abgelehnt bei der Augenoperation, man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft das war. Und im Laufe der Operation hat der Arzt dann versehentlich ihr Auge entfernt, das zu Boden gefallen ist und das sie selber aufgehoben hat. Entschuldigen Sie dieses mentale Bild, aber das war eine jedenfalls sehr robuste Frau, muss man mal sagen. Innerhalb kurzer Zeit hat dann die Krankheit aber auch das linke Auge befallen und die nächsten 12 Jahre litt sie weiterhin unter permanenten starken Kopfschmerzen. Wer mal Migräne gehabt hat, kann sich vielleicht vorstellen, was das heißt. Und jeder, der im Leben irgendwo mal Kopfweh gehabt hat, weiß wie furchtbar eigentlich dieser unsichtbare Schmerz im Kopf ist. Sie blieb geduldig, klagte nicht und bat weiterhin, freudig um das Geschenk am Leiden Jesu weiterhin teilhaben zu dürfen. Also ihre Reaktion ist das, was eigentlich dann ihr Leben auch geprägt hat, dieser Wunsch, das Kreuz zu tragen. Sie wurde 1897 dann mit 5 weiteren Ordensschwestern unter der Leitung von Mutter Ursula Dumit in das neue Kloster in St. Josef in Schrapta geschickt. Und dort verlor sie 1899 endgültig das Augenlicht auf dem linken Auge. Das rechte Auge war ja entfernt worden. Und fortan war sie auch gelähmt. Das heißt, sie konnte ihr Bett nicht mehr verlassen. Sie hatte weiterhin starke Kopfschmerzen. Diese neue Phase ihres Leidens wurde verstärkt durch eine Krankheit, von der man nicht genau weiß, was es war. Wahrscheinlich Knochentuberkulose, das ist die allgemeine Theorie. Also eine Krankheit, die Knochen zerfrisst und befällt. Ihr Skelett hat sich auch verzerrt dann, die Ausrenkung der Gelenke. Man kann sich vorstellen, furchtbare Schmerzen, die sie gehabt hat. Sie konnte nur noch liegen. Die letzten 7 Jahre ihres Lebens war sie fast vollständig gelähmt und lag auf der rechten Seite ihres Körpers. An der linken Schulter entwickelte sie eine große Wunde und diese Wunde war es, die sie besonders geschätzt hat von allen ihren Krankheiten. Es klingt jetzt, wie gesagt, etwas seltsam, dass sie die Wunde besonders geschätzt hätte, aber sie sagte, diese Wunde auf der linken Schulter ist ein Gedenken an die Wunde auf der Schulter Christi, denn dort hat er das Kreuz getragen. Sie sagte auch ihren Mitschwestern immer und immer wieder, vergesst nicht die 6. Wunde Christi. Neben den Wunden der Dornenkrönung, der Kreuzigung, also den Nägeln im Fleisch Christi und der Wunde von dem Speer, der sein Herz durchbohrt hat, gibt es diese 6. Wunde, die nie groß erwähnt wird, aber die aus der Bibel logisch hervorgeht. Denn auf der Schulter hat er das schwere Kreuz getragen und er hat mir die Gnade geschenkt aus Liebe, dass ich diese Wunde auch an meinem Körper haben darf. So hat sie das interpretiert, so hat sie es gesehen. So gesehen ist es vielleicht kein Wunder, dass sie ihr Leben lang geschildert wurde als fröhlich, aufbauend. Sie war diejenige, zu der die Schwestern gegangen sind, wenn sie mit ihren kleinen Sorgen und Nöten sich getragen haben. Und sie hat alle aufgemuntert und aufgebaut, weil sie immer fröhlich war. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer großen Leiden. Sie war, so wird beschrieben, und man sieht es auch auf den Fotos, die am Ende ihres Lebens gemacht wurden, bis auf das Skelett abgemagert, sodass man ihre Wirbel durch die Haut hindurch sehen konnte. Das Einzige an ihrem Körper, was unbeschadet war, waren ihre Hände. Und das wohl auf wunderbare Weise, denn angesichts des allgemeinen Zustandes der Krankheit müsste man annehmen, dass auch ihre Hände gelähmt wären oder nicht mehr funktionieren würden. Sie hat sie eingesetzt, um entsprechend der Klosterregel sich nützlich zu machen. Sie hat Wolle gesponnen und gestrickt. Obwohl sie blind und gelähmt war, lächelte sie also weiter, dankte dem Herrn für die Gnade, an seinem Leiden teilhaben zu dürfen und, so beschreiben es alle Schwestern, bis zum Ende ihres Lebens war ihr Gesicht erfüllt mit Frieden und Zärtlichkeit. Es war damals üblich, dass man diese Schwester Rafka auf ihrem Betttuch in die Kapelle getragen hat, wenn es denn möglich war. Weil oftmals hatte sie solche Schmerzen, dass man nicht einmal sie wegtragen konnte. Und eines Tages war es wieder soweit, so wird berichtet, dass das Fronleichnamsfest gefeiert wurde und die heilige Rafka hat darum gebeten, zur Heiligen Messe in die Kirche gebracht zu werden, damit sie in Gegenwart des Heilands sein könne. Allerdings hatte sie solche Schmerzen, an ihrer linken Hüfte besonders, dass man sie nicht tragen konnte. Man musste sie in ihrer Zelle lassen. Und als dann die Schwestern sich in der Kirche getroffen haben, zur Heiligen Messe, da lag die heilige Rafka hinten in der Kirche drinnen, zur Überraschung aller Schwestern. Die Ordensoberin, schon erwähnte Mutter Ursula, hat sie gefragt, wie das denn passiert ist, wie sie denn in die Kirche kommt, nachdem sie niemand getragen hat und man wusste, dass sie gelähmt war und nur die Hände bewegen konnte und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass sie da hingekommen wäre. Die heilige Rafka hat geantwortet, dass sie ein bisschen traurig war, weil sie nicht in die Kirche durfte und sie hat Jesus um Hilfe gebeten. Und dann hat sie gespürt, wie sie aus dem Bett gerutscht ist und zur Kirche gekrochen. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt war den Schwestern klar, was da am Arbeiten ist, wie stark die Gnade Gottes da wirkt, denn das war körperlich überhaupt nicht möglich. Sie hat die Schwestern immer wieder gebeten, diese 6. Wunde Christi nicht zu vergessen, die Schulterwunde. Die Wunde, die so viel Schmerz verursachte, weil Christus auf dieser Schulter das Kreuz unserer Sünden trug. Und sie hatte diese Gewohnheit, dass sie immer wieder in der Reihe nach 6-mal das Vaterunser und 6-mal das Gegrüßet seist du Maria betete. Ganz bewusst zur Ehren der 6 Wunden Jesu Christi. Eben auch ganz besonders dieser Schulterwunde, die sie ja auf, wie sie es auch gesehen hat, auf wunderbare Weise an ihrem Leib tragen durfte. So hat sie viele Jahre gelebt. Und gewirkt und gebetet und gelitten für Christus. Kommen nachher noch dazu, was diese besondere Gnade des Leidens, des Kreuztragens ist. Kurz vor ihrem Tod gewährte Gott der heiligen Rawka auf ihr Gebet hin eine besondere Gnade. Sie wollte noch einmal die Schwestern und das Kloster sehen können. Und so hat sie für einen Moment die Gnade des Augenlichtes bekommen, die Mutter Oberin gesehen, das Kloster noch einmal sehen können. Und schließlich ist sie am Montag vor dem Aschermittwoch, am 23. März 1914, friedlich entschlafen. Nach dem Empfang der Heiligen Sakramente und wurde auf dem Klosterfriedhof beigesetzt. Sie war zu diesem Zeitpunkt 82 Jahre alt und hatte die letzten 29 Jahre in andauernden Schmerzen gelebt. Sie war begraben, aber damit hat ihre Geschichte in einer anderen Weise erst richtig begonnen. Nach ihrem Begräbnis erschien drei aufeinanderfolgende Nächte lang ein prächtiges Licht auf ihrem Grab. Und bald nach ihrem Tod berichtete man von Wundern, die auf ihre Fürsprache geschehen waren. Neben vielen weiteren Heiligungen wurde auch die Oberin, Mutter Ursula, von einem lebensbedrohlichen Krebsleiden im Hals geheilt. Lebensbedrohlich heißt in dem Fall, dass man schon die Diagnose der Unheilbarkeit gestellt hatte und die Ärzte ja schon gesagt haben, wie viele Monate sie noch zu leben hat. Also die Sache war eigentlich erledigt. Sie wusste, dass sie kaum mehr schlucken konnte, kaum und kein langes Leben mehr vor sich hatte. Aber es sollte alles anders kommen. Sie wurde geheilt. Wo auf wunderbare Weise. 1927 wurde ihr Leichnam dann in die Klosterkirche überführt, weil eben immer mehr und mehr Heilungen und Wunder an ihrem Grab und im Zusammenhang mit ihrem Grab passiert sind. Und das hält an bis heute. Es gibt jedes Jahr zahllose Wunderberichte von Heilungen, die medizinisch gesehen nicht möglich sind, aus dem Libanon, im Zusammenhang mit dem Grab der heiligen Rawka. Ganz spezifisch mit der Erde, die auf diesem Grab ist. Mittlerweile wurde die Erde schon mehrmals nachgefüllt. Denn es ist eine Erfahrung, mittlerweile kann man sagen, eine fast schon bekannte Erfahrung im Libanon, dass ein bisschen was von der Erde vom Grab der heiligen Rawka, also vom ursprünglichen Grab, dass ein bisschen was von dieser Erde, wenn man es zu sich nimmt, Wunder bewirkt. Und da gibt es, also man müsste das Ganze mal, ich habe ein Buch mit den Wundern der heiligen Rawka auf Französisch, mit den beglaubigten Wundern, man müsste das mal schön übersetzen, wenn jemand Zeit hat dafür, herzlich willkommen. Aber da gibt es unglaubliche Geschichten von einem Kind, das sterbenskrank ist und nicht mehr schlucken kann und dann ein bisschen was von der Erde aufgelöst in Wasser mühsam runtergewürgt hat und am nächsten Tag ist die Krankheit weg und das Kind ist gesund wie am ersten Tag. Da gibt es unglaubliche Geschichten von der Erde, die auf die Stirn gelegt wird, von der Erde, diese Erde, die heilt eben. Es ist eine Fülle an Wundern, die damals passiert ist, die seitdem passiert ist und die bis heute passiert, die wirklich ihresgleichen sucht. Im Libanon gibt es natürlich große Konkurrenz, unter Anführungszeichen. Der heilige Charbel, der bekannteste Heilige des Libanon wahrscheinlich, ist für seine unvorstellbaren, dauernden und sehr kreativen Wunder auch bekannt. Zu Recht bekannt, das wäre mal eine eigene Sendung über den heiligen Charbel. Aber der heilige Rawka jedenfalls ist die, deren Erde als heilende Erde, als wunderbare Erde bekannt ist. Schließlich wurde sie am 10. Juni 2001 heilig gesprochen und vom Papst Johannes Paul II. Im Jubiläumsjahr 2000, also schon davor, noch als Selige, zum Vorbild in der Anbetung der allerheiligsten Eucharistie ernannt. Ganz spezifisch wegen diesem Wunder, wo sie aus dem Bett geschlüpft ist und in die Kirche gekrochen ist, um den Heiland nicht zu sehen, sehen konnte sie ja nicht, sondern um in Gegenwart des Heilandes zu sein. Und diese Liebe zur allerheiligsten Eucharistie, gepaart mit dem Wunder, das Christus gewirkt hat, damit sie ihn anbeten darf, das hat sie zum Vorbild weltweit, der Weltkirche, in der Anbetung des Allerheiligsten gemacht, wie es dann eben Papst Johannes Paul II. Erklärt hat. Das folgende Lied ist eine neue Vertonung eines klassischen byzantinischen Gebetes um die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein Einführungsgebet in der griechischen Liturgie und heißt Ayuhal Malikus Samawi, übersetzt, O König des Himmels und ist ein Ruf an den Heiligen Geist.
هلم واسكن فينا طهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الصالحات ورازق الحياة هلم واسكن فينا طهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة هلم واسكن فينا طهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا
So haben wir vorhin das Leben der heiligen Afka in kurzen Überblicken betrachtet. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, was diese geistliche Lehre sozusagen dieser großen Heiligen ist. Denn auf den ersten Blick ist es eigentlich ein Leben, das sich kein vernünftiger Mensch wünschen kann. Es ist ein beschwerliches Leben von Anfang an gewesen. Erinnern wir uns, mit 7 Jahren hat sie ihre Mutter verloren. Musste mit 11 Jahren arbeiten gehen in der Fremde, in der großen Stadt in Damaskus. Und als sie wieder nach Hause kommt, ist das Erste, was passiert, dass die ganze Familie sie irgendwo verheiraten will und eigentlich ihre eigenen Wünsche, ihre eigene Berufung gar nicht wertschätzt. Und dann, als sie endlich ins Kloster eingetreten ist, entkommt sie gerade noch einem furchtbaren Massaker. Dann wird der Orden aufgelöst, dem sie beigetreten war. Und als sie dann endlich in dem Orden angekommen ist, in dem sie Gott wollte, im libanesischen Maronitenorden, ja, da ist das Erste, was passiert, dass sie unheilbar, dauerhaft und mit steigender Intensität krank wird, und zwar schwer krank, bis zu dem Punkt eben, dass sie blind und gelähmt ist. Ein Leben, das sich menschlich gesehen nach unseren Maßstäben niemand wünschen kann. Und doch hat sie sich genau das gewünscht. Es ist in unserer Zeit, wo wir oftmals vom Materialismus und der Wohlstandsgesellschaft geprägt sind, auch von der Wohlfühlgesellschaft, wie man oft sagt, völlig unvorstellbar, wie jemand so denken kann. Ja, es ist auch in der Kirchengeschichte nicht die einzige Heilige, die dieses Leiden sich ganz bewusst gewünscht hat. Denken wir beispielsweise an die heilige Marguerite Marie Alacoque aus Frankreich, die Botschafterin des Herzens Jesu, wie man so schön sagt, die ein furchtbar schwieriges Leben und leidvolles Leben gehabt hat und sich genau das gewünscht hat. Die heilige Rita, die alle möglichen Leiden und Schmerzen erduldet hat und viele, viele andere Heilige. Man hat in der europäischen Geschichte, gerade von Seiten der Kirchenkritik und des Atheismus, diesen Menschen vorgeworfen, das sei eine psychische Störung. Nur ein gestörter Mensch könne auf die Idee kommen, sich Leiden zu wünschen. Und so sehr ich auch kein Atheist bin, logischerweise, sonst wäre ich nicht Priester, aber man kann diese Denkweise natürlich auf den ersten Blick nicht ganz von der Hand weisen. Wie kommt man darauf, sich Leiden zu wünschen? Das ist doch nach allen Regeln des menschlichen Lebens nicht normal. Auf sowas kommt man doch eigentlich nicht. Sind das, um jetzt die Ideen unserer strengsten Kritiker ein bisschen einmal anzuschauen, sind das alles Menschen, die eigentlich nicht als Heilige verehrt werden sollten, sondern eher gefürchtet als psychisch Gestörte, als Leute, die die Menschen in die Irre führen mit ganz falschen Vorstellungen. Denn so hat man es der Kirche oft vorgeworfen. Die Grundlage dafür ist aber eine ganz andere. Es ist nicht ein blinder, masochistischer Dolorismus, wie man es in der Religionsgeschichte dann auch nannte, der diese großen Heiligen dazu führt, das Leiden zu erbitten und bewusst zu tragen, sondern es ist eine Verbundenheit mit Christus. Es ist eine größere Liebe als die, die diese Welt kennt. Und der Wunsch, diese größere Liebe auch wirklich zu leben. Es ist die Bereitschaft anzuerkennen, dass alles auf Erden vergänglich ist. Und die Bereitschaft zu sehen, dass gerade dort, wo ich leide, ich Christus am nächsten bin. Dass mich nichts von Gott trennen kann. Nicht einmal das Leiden, nicht einmal die Krankheit, ja nicht einmal der Tod. Es ist ein Blick in den Himmel. So paradox es auch klingt, denn im Himmel erwarten wir Glückseligkeit und Zufriedenheit. Aber das bewusst und freiwillig und mit Liebe zu Gott angenommene und getragene Leiden ist ein erster Schritt, ein großer Schritt, muss man auch sagen, in den Himmel. Das alles beruht auf einer klaren und deutlichen Aussage des Heilands selbst, der im Matthäusevangelium 10,38 gesagt hat, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wir wissen, dass Christus sein Kreuz getragen hat. Das wussten die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch nicht, als er das sagte. Und wir können davon ausgehen, dass sie gar nicht verstanden haben, was er jetzt mit diesem Kreuz eigentlich meint. Aber die heilige Rafka gerade hat ganz bewusst diesen Satz auf sich angewandt. Ich will das Kreuz tragen. Und als dann diese Schulterwunde, die im ersten Teil schon erwähnt wurde, auf ihrer linken Schulter erschienen ist, da war ihr bewusst, das ist jetzt ein Zeichen, dass ich mein Kreuz trage. Es ist nicht bloß Schmerz, den ich ertrage. Es ist nicht bloß Leiden, das ich hier habe. Sondern es ist das Leiden Christi, das ich tragen darf, mit ihm gemeinsam. Und auch das wäre menschlich gesehen noch zu wenig. Wenn wir sagen, ich will leiden, weil Christus gelitten hat, man müsste sich noch fragen, ja, weißt du wirklich, was du da tust? Denn ich würde als Pfarrer jetzt niemandem empfehlen zu sagen, ich bitte um mehr Leiden, ich bitte um mehr Krankheit. Wir haben meistens schon genug zu tragen in dieser Welt. Aber was die heilige Rafka auch getan hat und was diese Kreuzesnachfolge ganz besonders ausmacht, im christlichen Leben, bei ihr und bei vielen anderen Heiligen, ist das Bewusstsein, dass wir das Kreuz mit Christus tragen. Und er hat ja nicht grundlos dieses Kreuz getragen. Er wurde nicht grundlos gekreuzigt. Es ist nicht einfach so passiert, dass man den Heiland gekreuzigt hat. Nein, er sagt es selber. Ich weiß, was ich da tue. Sagt zu Petrus bei der Verhaftung im Garten Gethsemane, dass er da niemanden mit seinem Schwert bedrängen soll, sondern er hätte leichter mal eine Legion von Engeln, die ihn verteidigen würde. Aber das muss passieren. Ich habe es gewählt. Christus geht diesen Kreuzweg, so unvorstellbar das für uns Menschen auch ist, aber er geht ihn freiwillig. Er geht ihn, um unsere Sünden ans Kreuz zu bringen, um sie kreuzigen zu lassen, die Sünden der Menschen, um als das Lamm Gottes für uns alle gekreuzigt zu werden. Das ist der Sinn der Kreuzigung. Das vergisst man heute oftmals. Christus am Kreuz ist nicht bloß ein Opfer der Umstände und der Zeit, sondern er ist einer, der sich selbst als Opferlamm hingegeben hat. Und genau in diesem Blick hat es auch die heilige Rafka getan. Sie trägt ihr Kreuz nicht bloß, weil sie gerne leiden will, weil es ihr Freude machen würde, Schmerz zu empfinden. Ich meine, das wäre ein psychisches Problem, ja, ganz richtig. Aber das ist eben nicht das, worum es geht. Sie trägt ihr Kreuz, weil sie Christus nachfolgt und weil sie mit ihm gemeinsam sich opfern will für die Leiden, für die Sünden, für das Heil der Welt letztlich. Das ist es, was das Kreuztragen bedeutet. Und das ist es auch das, was wir, glaube ich, von ihr ganz besonders lernen können. Ich würde Ihnen jetzt nicht empfehlen, in die Kirche zu gehen und den Heiland zu bitten, schenk mir deine Leiden, gib mir Anteil an deinem Leiden. Ich weiß nicht, ob das ist, was wir uns wünschen sollen. Es ist eine besondere Berufung und eine schwere Berufung. Die heilige Rafka hat diese Berufung gehabt, aber wie gesagt, wenn sie es nicht in ihrem Herzen von Christus ganz deutlich aufgetragen kriegen, suchen sie es nicht extra. Denn Kreuze haben wir alle zu tragen. Und es sind die Leiden und Sorgen des Lebens. Es gibt keinen unter uns, nicht mich, nicht sie und niemanden, den wir kennen, der nicht irgendetwas Mühsames und vielleicht manchmal Unerträgliches in seinem Leben hätte. Einen Schmerz, eine Sorge, ein Leiden. Etwas, woran man einfach nichts ändern kann. Also ein Kreuz. Und die Versuchung ist groß zu sagen, ich will das Kreuz nicht. Es ist mir zu schwer. Es ist zu mühsam. Es ist zu bitter, was Gott mir da gegeben hat. Die heilige Rafka ist eine Lehrerin gerade darin, zu sagen, doch, ich nehme das Kreuz. Wenn die Schwestern zu ihr gekommen sind, mit ihren Sorgen und Leiden und Nöten, dann ist es gerade dieses Vorbild einer Frau, die Unglaubliches zu tragen hat und unglaubliche Schmerzen zu erleiden hat an ihrem Körper und trotzdem oder eben gerade deswegen fröhlich ist und strahlt und liebevoll mit den Menschen umgeht. Es ist gerade dieses Bild, das den Mitschwestern gezeigt hat, doch, es zahlt sich aus, mein Kreuz zu tragen. Es zahlt sich aus, meine Leiden immer wieder aufzuopfern. Denn gerade diese sehr christliche Sicht auf unser Leiden und auf unsere Kreuze, die ist es, die wir heute gerade in unserer materialistischen, kurzsichtigen und oftmals sehr einfältigen Welt, die wir ganz dringend brauchen. Das Leiden ist eben nicht nur etwas, was wir ertragen. Christus ist nicht bloß gekreuzigt worden, weil seine Feinde so böse zu ihm waren, sondern das Leiden ist etwas, was wir in geistlicher Weise nutzen können. Und auch das scheint auf den ersten Blick seltsam. Aber aus dem Leben der heiligen Rafka erklärt es sich vielleicht ein bisschen besser. Das Leiden ist etwas, was wir nutzen können, um damit an der Rettung der Welt, die Christus am Kreuz gemacht hat, ein klein bisschen mitzuwirken. Das Leiden ist etwas, was wir aufopfern können. Und dieser Begriff ist so etwas Wertvolles. Jeder Schmerz, jede Sorge, jedes schwer zu tragende oder manchmal unerträgliche Kreuz oder scheinbar unerträgliche Kreuz, alles das ist etwas, was wir Gott wieder zurücklegen können. Indem wir sagen, ich trage dein Kreuz auf meiner Schulter, so gut ich kann, aber du schenke dafür Gnaden den Menschen, die sie brauchen. Vielleicht habe ich einen bestimmten Menschen in meinem Leben, der mir besonders Sorgen macht, von dem ich weiß, der braucht Gottes Hilfe, Gottes Liebe ganz besonders. Und ich kann beten für diesen Menschen. Aber das größte Gebet, das es gibt, das ist die Heilige Messe. Warum? Weil da das Kreuzesopfer Christi erneuert wird und die Auferstehung erneuert wird. Das größte Gebet, können wir also sagen, ist der Kreuzestod Christi. Das größte Gebet ist der, der sein Leben hingibt aus Liebe für die vielen, wie es in der Bibel heißt. Und wenn wir an diesem Gebet teilhaben, indem wir einen Teil unseres Lebens hingeben durch unser Leiden, indem wir ganz bewusst annehmen, dass wir dieses Kreuz hier zu tragen haben, und wie gesagt, ich weiß, manche Kreuze sind scheinbar unerträglich oder fast unerträglich. Aber gerade dann, wenn wir sagen können, Gott, du hast mir dieses Kreuz gegeben, bitte mach etwas daraus. Ich trage es so gut ich kann, mit deiner Hilfe, denn es gibt auch diesen schönen Satz, dass es kein Kreuz gibt, das uns Gott geben würde, das zu schwer wäre. Aus eigener Kraft können wir es nicht tragen, aber mit seiner Hilfe schon. Also wenn wir sagen, mit deiner Hilfe will ich es tragen, so gut ich nur kann, aber du schenke dafür Gnaden, den armen Seelen im Fegfeuer, schenke dafür Gnaden, diesem oder jenem Menschen, der mir solche Sorgen macht, wo ich nicht weiß, wie das weitergehen soll. Und ich glaube, da kennen wir alle genügend davon. Schenke deine Gnaden den Menschen, die sie besonders brauchen, den Leidenden, den Armen, denen, die vielleicht ganz weit weg von dir sind, die dich noch gar nicht kennen. Schenke deine Gnade und ich will mein Kreuz tragen, so wie du deines getragen hast, in Vereinigung mit dir. Das ist die große geistliche Lehre der heiligen Rafka. Man könnte jetzt sagen, das ist ja nichts Neues, steht doch alles schon in der Bibel drinnen, wissen wir doch alle, gibt doch so viele Heilige, die das schon vorgelebt haben. Aber Hand aufs Herz, wenn man sieht, wie ein Mensch so lebt, oder wir sehen sie ja nicht mehr, wir haben sie ja nicht mehr persönlich gekannt hier in dieser Welt, aber wenn man ihre Geschichte liest und sich anschaut, was diese große, wunderbare Frau gelebt und gelitten hat und geleistet hat durch ihr Leiden und durch das fröhliche, liebevolle Herz, mit dem sie dieses Leiden angenommen und dieses Kreuz getragen hat, dann ist das doch ein ganz besonderer Ansporn, dass wir mit unseren eigenen Leiden und unseren eigenen Kreuzen dasselbe tun. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier und heute ans Herz legen, dass Sie die heilige Rafka vielleicht auch bitten, wieder Ihnen zu helfen, diese Kreuze zu tragen. Denn, wie gesagt, wir alle haben unsere eigenen. Und sie ist eine, die ganz besonders erfahren ist im Kreuztragen und ganz besonders gut helfen kann. Und damit möchte ich zum letzten Punkt meiner kleinen Vorstellung hier kommen über die heilige Rafka. Und das ist vielleicht ein bisschen Werbung sozusagen für eine Novene. Es gibt ja viele Novenen in der Kirche, kennen Sie wahrscheinlich manche davon oder viele davon. Die Novene, das neuntägige Gebet, ist nach mittlerweile fast 2000-jähriger Erfahrung der Kirchengeschichte etwas, was ganz besonders nützlich ist, die 9 Tage zu beten in einem bestimmten Anliegen, zu einem bestimmten Heiligen oder einem bestimmten Aspekt des Wirkens Gottes. Diese 9 Tage haben eine besondere Kraft. Und wenn man da ein ganz spezielles Anliegen hat, 9 Tage lang zu beten zu einer großen Heiligen, das bringt was. Das hilft. Und die heilige Rafka als große Wundertäterin, als große Dulderin und große Fürsprecherin jetzt auch im Himmel, hat eine ganz besondere Gebetsmacht. Das muss man einfach sagen. Es gibt eine Novene zur heiligen Rafka. Es gibt viele Novenen, finden Sie teilweise im Internet auch, auf Französisch und Arabisch vor allem, den Sprachen, die in der maronitischen Kirche heute besonders verbreitet sind, weil eben im Libanon Arabisch geredet wird, weil viele Libanesen sehr gut Französisch sprechen. Englisch ist mittlerweile auch recht verbreitet. Es gibt aber auch eine auf Deutsch, ist vielleicht für uns etwas interessanter. Die habe ich zusammengeschrieben, ist nicht mein Text. Ich habe da verschiedene Texte übernommen, eben aus Fremdsprachen und ein bisschen übersetzt. Eine Novene mit noch einmal der ganzen Lebensgeschichte, mit einigen Gebeten zur heiligen Rafka. Die kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Die ist in Form eines kleinen Büchleins erschienen, allerdings nicht im Handel zu erhalten, derzeit zumindest noch nicht, sondern im Eigendruck, mit kirchlicher Druckerlaubnis natürlich. Aber die finden Sie in Vaduz, wenn Sie in das wunderschöne Fürstentum Liechtenstein kommen, in den Hauptort, in die Kathedrale St. Florinus, die auch eine wunderschöne Kirche ist, dann finden Sie dort am Schriftenstand ein kleines Büchlein mit der Novene zur heiligen Rafka. Sie können sie auch bei dieser Sendung anfragen, kann man Ihnen auch zuschicken. Also das ist alles natürlich gratis. Die heilige Rafka ist eine große Schenkerin, also muss man in ihrem Geiste auch weiterschenken. Sehr zu empfehlen, die Novene der heiligen Rafka. Ich selber habe sie immer wieder gebetet und kann sagen, dass jede Gnade, die ich erbeten habe, ich auch bekommen habe, soweit ich ihrer halt würdig war. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Heilige. Ich würde Ihnen auch von Herzen empfehlen, nach Schabta in das Kloster zu fahren und dort ein bisschen Erde vom Grab zu nehmen, wenn noch was da ist. Aber der Libanon ist natürlich wieder einmal, wie so oft in der sehr, sehr bewegten und sehr tragischen Geschichte dieses prächtigen, wunderbaren, herrlichen Landes, ist gerade schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich das empfehlen darf, dass man jetzt dorthin fährt. Wie gesagt, ein wunderbares Land. Der Libanon ist also ein einzigartiges Land, eines der schönsten Länder, glaube ich, das es auf der Welt gibt. Und auch ein zutiefst christlich geprägtes Land. Auch das merkt man dort an Klöstern und Heiligen übervoll. Aber ja, in einer schwierigen Lage momentan, vielleicht ist auch durchaus gut, auf die Fürsprache der heiligen Rafka immer wieder zu beten für den Libanon. Gerade für die Christen im Nahen Osten, im Orient, es sind ja alles Länder, Syrien, das Kernland des Christentums, das heilige Land selber, Israel, Palästina, man kennt ja die ganzen Mühen und Nöte, die dort herrschen. Also wirklich ein Gebetsanliegen für die Menschen, gerade für die Christen auch dort zu beten, die oftmals sehr, sehr schwierige Situationen haben, in denen sie leben müssen und doch ihren Glauben bekennen und leben. Der heilige Rafka ist eine der großen Kinder dieses wunderbaren Landes. Sie ist eine große Fürsprecherin und ich kann Ihnen allen nur wirklich ans Herz legen, sie auch als Fürsprecherin in ihr eigenes Leben mitzunehmen. Diese liebevolle Klosterschwester, die so bereitwillig ihre Leiden getragen hat, in Vereinigung mit dem Kreuz Christi, nicht weil das Leiden etwas Schönes wäre, sondern weil das Erlösungsleiden Christi etwas so Wertvolles ist. Und sie hat gezeigt, mit welcher Freude, mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe man auch die schlimmsten Leiden des Lebens ertragen kann. Möge sie uns und Ihnen allen und allen Ihren Lieben helfen, dass Sie die Kreuze Ihres Lebens auch tragen können. Die Kleinen wie die Großen. Alles, was so kommt. Und so danke ich Ihnen herzlich für das Zuhören, für Ihr Interesse an dieser großen, wunderbaren heiligen Rafka. Und wie gesagt, wer ein Novenenbüchlein mit der Biografie der heiligen Rafka haben will, kann sich gerne an mich wenden oder an die Sendung hier. Und dann schicken wir Ihnen das gerne zu. Oder Sie kommen nach Vaduz, ist immer eine Reise wert, und nehmen sich da gerne eins mit in der Kirche. So erbitten wir auf die Fürsprache der heiligen Rafka und aller Heiligen, ganz besonders der allerseligsten Jungfrau Maria, den Segen für uns und alle unsere Lieben. Und es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ein großes Vergelt's Gott, lieber Dompfarrer Michael Winmer, für Ihre tiefgehenden Gedanken, auch für die Vita der heiligen Rafka, natürlich auch für die geschriebene Novene, die sehr schön ist, und ebenso für die spirituelle Einordnung dieser großartigen libanesischen heilige Rafka. Wir wünschen Ihnen von Herzen in Ihrem priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias, und möge auch die heilige Rafka eine treue Fürsprecherin bei unserem Herrn für ihre persönlichen Anliegen sein. Vergelt's Gott und alles Gute und Gottes Segen nach Vaduz. Liebe Hörerfamilie, wenn Sie mehr über die heilige Rafka erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich mit den Schriften von ihr und der Geschichte des libanesischen Maronitenordens näher zu beschäftigen. Es lohnt sich. Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Treue, fürs Dabeisein, für Ihre Gebete, für Ihre Opfer. Und Andrea Marti verabschiedet sich am Mikrofon von Ihnen allen. Püezi Gott!